ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Sie sprießen im Internet wie Pilze aus dem Waldboden. KI-Programme. Und täglich gibt es neue. Doch wie beeinflusst uns künstliche Intelligenz? Zukunft ist jetzt, wie wir mit KI leben lernen. Das ist unser Thema heute hier im Kunstkarten. Wir schauen, wie ein Historiker in Schwerin KI nutzt, um alte Bilder zu ordnen, wie sie den Job einer Illustratorin aus Wismar verändert, wie sich eine junge Greifswalder Künstlerin mit der intelligenten Technologie auseinandersetzt und was künstliche Intelligenz mit uns macht, in der Gesellschaft und speziell auch mit der jüngeren Generation in unseren Schulen. Ich bin Ramon Gavin, ganz echt und nicht KI generiert. Schön, dass Sie dabei sind.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Mal Hand aufs Herz. Könnten Sie sich daran gewöhnen, wenn Musik in Zukunft nur noch von einer künstlichen Intelligenz komponiert werden würde? Hier mal ein Beispiel.
Im Glanz der Pixel blüht ein Baum. Ein Algorithmus träumt im Raum. Er schreibt Gedichte, malt ein Bild. Doch wo bleibt Herz? Wo das Gefühl? Okay, wer bist du bloß? Ein Freund, ein Werkzeug oder groß? Begleitest Kunst in stiller Hand. Doch kannst du fühlen, wie ein Mensch erfand.
Okay, über Geschmack lässt sich streiten. Fakt ist aber, hier waren keine echten Musiker am Werk. Dieses Lied ist komplett generiert mit einem KI-Programm. Das Ganze ging auch ganz schnell. Ich habe der KI nur gesagt, sie solle einen Jingle für eine Kultursendung entwerfen zum Thema KI in der Kulturlandschaft. Und das ist dabei rausgekommen. Doch was ist KI überhaupt? Das habe ich die intelligente Technologie auch mal gefragt.
Ja, also KI ist richtig faszinierend, weil die kann komplexe Aufgaben so wie Sprach verstehen und Bilder erkennen.
Das ist Algorithmen, die lernen und passen sich an. Je mehr Daten sie kriegen, desto besser werden sie.
Sie können autonom Entscheidungen treffen.
Also Maschinen, die denken können, genau, lernen können und irgendwie so selbstständig, ja, Entscheidungen treffen.
Und sie kann kreativ sein, irgendwie.
Naja, sehr kreativ, würde ich mal sagen. Das klingt doch etwas hölzern und sehr weit weg von einer echten Straßenumfrage. Da hat die KI wohl doch Probleme, natürlich zu klingen, sich vorstellen zu können, wirklich irgendwo draußen zu stehen und ihre Stimme gegen den Straßenlärm zu erheben. Die Hintergrundgeräusche stammen übrigens auch aus dem Programm. Nutzt man ein solches sogenanntes Text-to-Speech-Tool, das also einem Text eine Stimme verleiht, kann das wie in diesem Beispiel nicht wirklich überzeugend sein, in anderen Kontexten aber schon. Um das mal zu testen, habe ich in der Sendung ein kleines Stück versteckt, wo die KI meine Rolle übernimmt. Mal schauen, ob Sie das raushören. Die Auflösung gibt es dann am Schluss der Sendung. Ich habe hier gerade mein Handy zur Hand und scroll mal gerade durch die Bilder. So viele Fotos, allein schon von gestern, meine Güte. Wie viele Fotos haben Sie denn eigentlich auf dem Handy? Wir knipsen und knipsen und knipsen, egal wo wir sind. Und wenn wir dann mal ein ganz bestimmtes Bild suchen, finden wir es nicht. Jetzt können uns ja smarte Programme helfen, Objekte und Gesichter zu erkennen. Fotos zu beschreiben, dass sie hinterher gezielt gesucht und gefunden werden können, das ist für den Historiker Volker Jahnke ganz besonders wichtig. Wir treffen uns an seinem Arbeitsplatz im Freilichtmuseum Müs am Südufer des Schweriner Sees. Gleich neben dem Büro von Volker Jahnke füllen tausende Fotokisten die Rollregale des klimatisierten Bildarchivs.
Wir beherbergen außerordentlich viele Fotoalben, in denen private Aufnahmen eingeklebt sind, und wir haben eine sehr, sehr große Postkartensammlung. Es gibt diverse Fotografennachlässe.
Ja, sogar persönliche Alben der Prinzessin Alexandra lagern hier. Sie war die letzte Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin. Aber auch private Aufnahmen finden sich hier, von den Anfängen der Fotografie bis in die Zeit der DDR. Die Sammlung geht zurück auf den ehemaligen Museumsleiter Ralf Wendt. Er hat, so heißt es, bei jeder Wohnungsauflösung noch ganze Alben aus dem Müll geholt. Mittlerweile ist der Bestand auf knapp 1 Million Fotos angewachsen.
Das beschäftigt mich tatsächlich gerade sehr von morgens bis abends. Und da den Weg zu finden zum Original und das Original so verfügbar zu machen, dass die Welt davon erfährt, das ist gerade das, was mich schlecht in den Schlaf kommen lässt.
Denn all die Fotos müssen digitalisiert, katalogisiert und im Detail beschrieben werden. Für die Veröffentlichung auf einem Online-Portal. Dort will Volker Jahnke sie Ortschronisten zur Verfügung stellen, damit die mit ihren besonderen Kenntnissen von Land und Leuten vor Ort Informationen ergänzen und Aufnahmen historisch einordnen können. Allein die Erfassung aller Fotos ist eine unglaublich aufwendige Arbeit, die nur mit Hilfe gelingen kann. Die kommt von der Universität Rostock. Informatiker Tarek Taharush weiß wie.
Und dann hab ich gedacht, wir können KI nutzen. Warum nutzen wir nicht zum Beispiel ChatGPT? Ist jetzt sehr bekannt und wurde überall benutzt. Warum nutzen wir das nicht, um halt eine Beschreibung zu generieren?
Der 27-Jährige hat exemplarisch 450 Postkarten aus dem Ostseebad Ahlbeck auf Usedom digitalisiert und durch ein KI-Programm gejagt. In Sekundenschnelle sind Beschreibungen entstanden, wie die hier einer historischen Postkarte in Sepiatönen.
Das Bild zeigt eine historische Aufnahme des Strandes im Ostseebad Ahlbeck. Im Vordergrund sieht man das Wasser der Ostsee, das an den Strand gespült wird. Einige Boote liegen am Ufer verteut. Der Strand ist gesäumt von zahlreichen Strandkörben, in denen Menschen sitzen und die Sonne genießen.
Und mit dem Text zu diesem Bild, zu dem wir natürlich schreiben, dieser Text ist KI generiert, erhoffen wir uns, dass sich die Ortschronisten beimachen, um diesen Text zu verbessern. Also die Hoffnung ist, 80% des Textes sind so gut, dass es Ansporn ist, die 20% schlecht auszumerzen und zu korrigieren.
Sagt Volker Jahnke. Haben die Hobbyhistoriker und Ortschronisten die von der KI erstellten Beschreibungen kontrolliert, ergänzt und eingeordnet, kann er sie wie Puzzlestücke zusammensetzen. Aus denen fügt er ein komplexes Bild der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns zusammen, erfährt mehr über Orte, Brauchtümer und Moden. Ortschronisten und künstliche Intelligenz arbeiten Hand in Hand. Das hilft auch, Irrtümer bei der Geschichtsdeutung aufzudecken.
Ein Kollege von der Insel Usedom hat tatsächlich bei seinen Recherchen rausbekommen, dass es Postkarten gibt. Die haben alle das gleiche Motiv, aber nur unterschiedliche Bildzeile. Also diese Postkarten sind unterschiedlichen Orten auf Usedom zugeordnet worden. Einerseits ist man nicht unfehlbar und andererseits will man auch nicht kriminelle Energie unterstellen, dass der Fotograf unter Umständen gemerkt hat, dass dieses Motiv ganz gut geht und ja nichts dagegen spricht, das am anderen Ort auch nochmal zu vermarkten. Und da hilft einem natürlich die KI, eben auch solche Pappenheimer rauszuidentifizieren.
In Zukunft soll künstliche Intelligenz auch helfen, die Rückseiten von Postkarten zu entschlüsseln. Dafür muss die KI alte Handschriften erkennen, Kurrent- oder Sütterlin-Schriften lesen lernen. Etwas, das immer weniger Menschen können. Doch unabhängig davon, was der technologische Fortschritt noch bringt, sie wird für Volker Jahnke immer nur ein Hilfsmittel sein, um echte historische Quellen, wie eben seine Fotografien, zugänglich zu machen.
Wenn ich eine haptische Fotografie in der Hand habe und die ganzen Gebrauchsspuren mitinterpretiere, dann ist es eigentlich der Kern des Sammlungszweckes in einem Bildarchiv und das kann die KI nicht.
Doch die KI kann Bilder manipulieren. Und so bleibt der Kennerblick von Experten wie Volker Jahnke auch zukünftig unentbehrlich. Sie hören den Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Kann eine KI ein Kinderbuch schreiben und vor allem illustrieren? Vielleicht hatten Sie schon eines in der Hand und haben es nicht gemerkt.
In einem Café in Wismar. Hier arbeitet Illustratorin Katrin Laugner gerne an Bildern für Bücher. Jetzt bekommt sie ein fertiges in die Hand. Schlafgut Schulkind steht auf dem Cover. Darunter ein anscheinend gezeichnetes, lachendes Mädchen. Katrin Laugner blättert, betrachtet die Bilder.
Naja, die Illustrationen sehen schön aus, sind aber auch, also das ist ein ganz anderer Stil als das. Wenn es aus einem Guss sein soll, dann das ist eben was die KI noch nicht so wirklich kann.
Dieses Buch wurde mit Hilfe der generativen künstlichen Intelligenz Midjourney illustriert. Es reicht eine Anweisung, dann generiert diese KI ein Bild, passt es auf Wunsch auch an. Alles, was es dazu braucht, ist eine gute Beschreibung des Bildinhalts. Die Bilder in Schlafgut, Schulkind, lachende Kinder, ein Mann vor einem Bücherregal, fabelhafte Tiere wirken auf den ersten Blick passend für ein Kinderbuch. Das gute Nachtbuch hat Sabine Fidorski illustriert, die in sozialen Netzwerken offen damit umgeht, dass sie die Midjourney-KI nutzt. Katrin Laugner hat sich, was KI angeht, klar entschieden.
Ich habe meinen Midjourney-Account schon vor einer ganzen Weile gekündigt, eben weil ich mich mit der Thematik noch mal ein bisschen weitergehend auseinandergesetzt habe. Wie ist das eigentlich mit den Nutzungsrechten? Wie ist das mit dem Umweltaspekt? Das ist auch eine wichtige Sache. Und da sind einfach für mich zu viele Komponenten, die einfach unreguliert sind, unklar sind.
Professor Björn Kernspeck lehrt Kommunikationsdesign an der Hochschule Wismar und arbeitet selbst in der Werbebranche. Er bringt seinen Studierenden schon bei, wie wichtig es ist, mit KI arbeiten zu können. Sie sollen aber keine Kinderbücher erstellen lassen, sondern verstehen, wie wichtig es ist, besser als die KI zu sein.
Weil man muss ja trotzdem in der Lage sein, die Ergebnisse, die generative KI produziert, egal in welchem Bereich, vernünftig beurteilen zu können. Wir brauchen halt nur mehr und besser ausgebildete Designer, weil man eben diese Tools auch einfach vernünftig steuern muss.
Nicht nur die Wissenschaft, auch die Verlage haben erkannt, dass Bilder und Texte inzwischen auch künstlich erstellt werden. Bei Hinsdorf in Rostock sind schon mehrere Bücher mit KI-generierten Covern erschienen. Eva-Maria Buchholz leitet den Verlag.
Wenn man zum Beispiel einen historischen Liebesroman hat, wäre es ein wahnsinniger Aufwand, eine Person historisch anzuziehen, sodass sie authentisch ist in ihrer historischen Umgebung, die dann an einen See zu setzen, wo dann auch noch Schloss Bodmer im Hintergrund ist. Da haben wir dann schon KI zum Einsatz gebracht, das dann aber natürlich auch gekennzeichnet. Kinderbücher beruhen ja auf der Leistung von Illustratorinnen. Das ist eine kreative Leistung. KI nimmt ja Elemente aus bereits vorhandenen Illustrationen und da sehe ich so eine gewisse rote Linie. Es ist bei anderen Themen anders, aber bei Kinderbüchern speziell, wir machen das auch nicht. Wir nutzen dafür keine KI, sondern wir haben Illustratorinnen, die ja dann auch Urheberinnen sind und da beim Urheberrecht sehe ich da schon eine rote Linie.
Die Wissenschaft kennt das Problem, die Wirtschaft versucht einen Umgang damit zu finden und was ist mit denen, die die Bücher kaufen? Eine Umfrage auf dem Marienplatz in Schwerin vor einer Buchhandlung.
Also für mich ist ein richtiges Kinderbuch natürlich ein Buch, das ich in die Hand nehme, das illustriert ist von jemand, der weiß, was er da gemacht hat, das auch von jemand geschrieben ist, der einen Inhalt verbreiten möchte. Und trotzdem glaube ich, werden wir uns auch an die anderen Varianten gewöhnen müssen.
Ich finde es unfair, weil halt die KI auf den Werken von Künstlern halt trainiert wurde und ja nur das wiederkäut, was die Künstler halt schon mal geschaffen haben. Es können durchaus gute Bücher sein und für die Kinder geeignet und so, dagegen habe ich nichts, aber ich finde aus Prinzip halt unfair.
Also im Endeffekt wäre für mich erstmal das Wichtigste, dass es den Kindern gefällt. Wenn es die Kinder anspricht und in der heutigen Zeit gerade, warum nicht?
Der Buchhandel bringt nach Angaben des Deutschen Börsenvereins keine KI-Bücher in Umlauf. Bei großen Versandhändlern kann es aber vorkommen. In sozialen Netzwerken warnen Nutzer vor KI-Billigware. Aber was machen jetzt die Illustratoren? Karin Obenauf aus Schwerin ist gut vernetzt mit anderen aus der Zunft. Sie findet, sich gegen KI aufzubäumen, bringt nicht viel, aber es muss fair bleiben.
Das sind ja auch einfach Regelverstöße. Da werden einfach Urheberrechte übergangen. Also wir Illustratoren und Bildschaffende werden gar nicht mit einbezogen in diesen neuen Entwicklungen. Und da muss es einfach Überlegungen geben, dass es Lizenzmodelle geben muss, dass wir als Illustratoren und überhaupt Bildentwickler, Gestalter bedacht werden.
Für Illustratorin Katrin Laugner ist die Konsequenz, dass sie umsattelt. Bisher stand sie in Konkurrenz mit anderen Illustratoren, jetzt auch noch mit KI. Deshalb will sie sich breiter aufstellen, mehr anbieten. Sie könne sich auch vorstellen, anderen Wissen zu vermitteln, damit die dann auch bessere Qualität liefern als die KI.
Andreas Luski aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin darüber, wie künstliche Intelligenz den Job einer Illustratorin beeinflusst. Mein Kollege war auch zu Gast in unserem Podcast MVM Fokus. In der neuen Folge geht es um KI, Gefahr oder Hilfe für Jobs in Mecklenburg-Vorpommern. Zu hören auf ndr.de/mv oder in der kostenlosen NDR-MV-App. Eine der zentralen Aufgaben der Kunst ist es, ein Spiegelbild der Gesellschaft zu sein. Sie nutzt neue Formen, um sich mit vergangenen und aktuellen Themen auseinanderzusetzen. Da erscheint es logisch, dass auch künstliche Intelligenz eine Rolle in der Kunst spielt. KI kann als Inspirationsquelle dienen, ein Werkzeug bei der Produktion von Kunst sein oder den Mittelpunkt der künstlerischen Auseinandersetzung markieren. All diese Aspekte nutzt eine Greifswalder Künstlerin, um sich kritisch mit der Rolle der intelligenten Technologie auseinanderzusetzen. Laura Schönings kleines Atelier befindet sich mitten in Greifswald-Schönweide in einem unsanierten Plattenbau. Auf einem kleinen Tisch, ein paar Fotos, hier lehnt ein Holzpaddel in der Ecke, dort steht ein angesprühter Einkaufswagen. Zeugen vergangener Ausstellungen. Nichts erinnert an KI, bis Laura Schöning auf dem Laptop ihre Videoinstallation Days of Freie Tage zeigt.
Ich habe die Arbeit in einer Zeit gemacht, wo ich alleinerziehende Mutter war und ganz viel Sorgearbeit geleistet habe. Und aus dem Thema heraus kam dann eigentlich die Beschäftigung mit der KI.
Diese Lebensphase hat die 26-Jährige als überfordernd und einsam empfunden.
In dieser Zeit kam mir eben diese künstliche Intelligenz auch sehr einsam vor, wenn sie da alleine in diesen Netzwerken sich bewegt.
Die KI wird zu ihrer Gesprächspartnerin. Auf dem Bildschirm beginnt ein Austausch mit dem künstlichen Gegenüber.
Wenn ich über KI nachgedacht habe, dann habe ich einfach erkannt, dass diese KI so 24/7 zur Verfügung stehen muss. Und habe da total die Parallele gesehen zu meinem emotionalen Zustand zu der Zeit. Also ich wollte auch die ganze Zeit erreichbar sein, ja, diese Sorgearbeit leisten können.
Doch die vermeintliche Gemeinsamkeit bröckelt, als die Maschine auf die Frage antwortet, was sie zur Erholung machen würde. Anders als der Mensch braucht die Maschine keine Pause.
Als KI-Sprachmodell habe ich keine persönlichen Erfahrungen, Emotionen oder Wünsche und deshalb brauche ich keine freien Tage. Ich arbeite immer, beantworte Fragen und generiere Texte für Nutzer. Ich werde nicht müde, gelangweilt oder brauche eine Pause. Ich bin nur ein Computerprogramm.
Der Text des Chats wird überlagert von Videos. Einige entstammen dem Handy der Künstlerin als Erinnerungen an schöne Tage. Andere sind Vorschläge der KI, wie ein freier Tag aussehen kann. Die reale und die vom Rechner erschaffene Welt scheinen zu verschmelzen. Wer das Kunstwerk betrachtet, kann sich fragen, inwiefern eine KI wirklich ganz persönliche Bedürfnisse des Menschen erkennt. Laura Schönings Videoinstallation war auch Teil einer Ausstellung in der Kunsthalle Rostock. Drei ihrer Werke in einem Raum. Für diese Arbeiten ist sie mit dem Rostocker Kunstpreis ausgezeichnet worden. Kunsthallenleiter Uwe Neumann unterscheidet klar zwischen Kunst, die sich mit KI auseinandersetzt und sie erkennbar nutzt, und Kunst, die von einer KI erzeugt wurde.
Viele Sachen bekommt man ja gar nicht mehr mit, wir als Museum, weil wir wissen ja nicht, wie Künstler ihre Bilder, ihre Kunstwerke entstehen lassen, ob sie sich auch KI beraten lassen. Das ist also diese weiße Blatt-Idee, dass man sagt, okay, ich habe erstmal gar keinen richtigen Zugang. Und dann gibt es ChatGPT oder andere Algorithmen, die man dann fragen kann. Oder eben die KI nicht nur die Impulse gibt, sondern eben vielleicht das ganze Bild generiert.
Für Uwe Neumann bleibt die Frage wichtig, wer genau Kunst erschaffen hat, Mensch oder Maschine.
Das gebe ich zu, macht mir auch ein kleines Bauchkrummeln. Deswegen würde ich mich freuen natürlich, wenn es sowas wie ein Wasserzeichen geben würde oder sowas, dass man weiß, also diese Inhalte sind KI generiert. Das würde ich gerne wissen wollen. Für mich und auch natürlich für unsere Besucher.
Laura Schöning sieht das etwas anders.
Naja, das ist ja wie künstlerische Freiheit eigentlich. Es ist ja ganz egal, was einem gezeigt wird. Eigentlich muss man ja immer hinterfragen, von wem ist das? Wer spricht mit mir? Wovon? Also die eigene kritische Haltung ist ja viel wichtiger, als dass es jetzt irgendein Label drauf gedruckt wird.
Kunst von einer künstlichen Intelligenz könne, so die Künstlerin, ein Spiegel der Gesellschaft sein, eben weil die KI sich aus dem speist, was ihr Menschen zur Verfügung stellen. Dadurch ist die KI aber auch begrenzt, hat keine Persönlichkeit. Sich individuell auszudrücken, das bleibt kreativen Köpfen wie Laura Schöning vorbehalten. Dass künstliche Intelligenz längst in unserem Alltag angekommen ist, bezweifelt wohl kaum jemand. KI umgibt uns täglich, wenn wir unser Gesicht ins Smartphone halten, um es zu entsperren. Wenn E-Mail-Filter entscheiden, welche Nachrichten in den Spam-Ordner gehören. Oder wenn wir Sprachassistenten bitten, uns Entspannungsmusik zu spielen. Und doch bleibt es irgendwie ein Mysterium, denn viel läuft ganz unbewusst für uns im Hintergrund. Trollarmeen, die mit provozierenden Meinungen um sich schießen, Bots, die Wahlen manipulieren. Wir tanzen sind schon längst im Takt der Algorithmen. Was das mit uns macht, das weiß meine Gesprächspartnerin. Sie ist Professorin für praktische Informatik an der Uni Rostock, beschäftigt sich schon seit Ende der 90er mit KI und forscht auch zur Informatik in der Gesellschaft. Herzlich willkommen, Alke Martens.
Dankeschön.
Frau Martens, wann haben Sie zuletzt KI genutzt?
Also künstliche Intelligenz bewusst genutzt habe ich gestern, um zu zeigen, dass sie einen Bias hat.
Also Bias kurz erklärt, das bedeutet ja so viel wie Vorteil. Wie sind Sie da jetzt vorgegangen?
Ich habe Begriffe eingegeben. Die Begriffe sind so sortiert gewesen, dass sie möglichst genderneutral sind und habe der KI gesagt, sie soll mir ein Bild generieren von einer Führungsperson, um zu schauen, wie das interpretiert wird. Und natürlich, raten Sie mal, war das Ergebnis männlich oder weiblich?
ja, also ich denke mal klischeehaft, männlich, alt und weiß?
Männlich, jung und weiß, das hat sich inzwischen geändert. Also es war ein Test, ich habe den Test vor 2 Jahren schon mal gemacht. Okay. Und da war das Ergebnis männlich, alt und weiß. Und jetzt ist das Ergebnis so, dass man sagen kann, es ist eine so Barbie-Puppen-ähnliche Männergestalt. Also die ist eher alterslos. Ich würde sagen, vielleicht so um die 40, vielleicht auch ein bisschen älter. Die KIs tun sich unheimlich schwer damit, alte Menschen, also Falten und sowas zu generieren. Das sieht immer ganz, ganz fürchterlich dann aus. Ja. Auf jeden Fall war es ein Mann. Also Führungsperson ist für die KI per se männlich.
Okay, also bedient künstliche Intelligenz Klischees, baut Vorurteile auf und ja, diskriminiert im Grunde genommen. Wieso macht sie das?
KI arbeitet auf Basis der Informationen, die verfügbar sind. Die Realität ist so, dass Material aus dem Internet genommen wird, sehr oft. Und das sind zum Beispiel Blogbeiträge, das sind Social-Media-Beiträge, das sind auch öffentlich stehende wissenschaftliche Artikel. Vor allen Dingen ist es aber so, dass es das ist, was massenweise vorhanden ist. Und das, was massenweise vorhanden ist, hat einen Bias, weil es eben das widerspiegelt, was ein Trend ist. Es spiegelt das wider, was zum Beispiel in der Werbung kommt. Es spiegelt das wider, womit in unserer Gesellschaft gearbeitet wird. Um es mal ein bisschen politisch zu sagen, wenn man den Eindruck hat, dass Attentäter vor allen Dingen, deswegen auch jetzt nicht als feminine Form, Attentäter vor allen Dingen ausländische Männer sind, dann liest man Nachrichten nur aus dieser Perspektive. Und dann gibt's einen Bias. Genau das Gleiche passiert dann auch, wenn man ein neuronales Netz trainiert. Man geht rein mit den Vorurteilen, man sucht Informationen, die die eigene Meinung bestätigen. Man reflektiert da gar nicht drüber. Das ist ein unterbewusster Prozess, an den kann man nicht so richtig dran. Und dann trainiert diese KI genau den Bias. Und dann entsteht diese Filterblase. Das ist so, als wenn sie den ganzen Tag oder ihr ganzes Leben immer nur eine bestimmte Art von Zeitung lesen. Das und alles andere ausblenden, dann ist das ihre Wahrheit und ihre Welt.
Das klingt ja wie eine Entmündigung in dem Sinne, wie ein Teufelskreis ohne, ja, ohne Ausstieg, als kämen wir da nicht wieder raus.
Wir kämen daraus, wenn wir wirklich massiv in die Open-Source-Bewegung gehen. Open-Source bedeutet, dass die Software, die da erstellt wird, von der Community entwickelt wird. Und diese Community, die haben bestimmte Open-Source-ethische Leitlinien sozusagen. Das ist auch nicht alles Gold, was da glänzt. Aber es ist zum Beispiel so, dass man Software durchaus nutzen kann, die ähnlich ist zu den großen Textverarbeitenden oder zu den großen Tabellenkalkulationsprogrammen, die auf dem Markt verfügbar sind. Diese Software gibt es und sie wird auch oft eingesetzt. Sie können auf Linux arbeiten, sie müssen nicht auf Windows arbeiten, sie müssen nicht auf macOS arbeiten, aber die meisten tun es halt. Also auch die meisten Unternehmen tun es, die meisten politischen Einrichtungen tun es, auch die meisten Einrichtungen, die versuchen, gegen die Politik zu arbeiten, selbst die tun das. Und am Ende ist das, was dann das Problem dabei ist, gar nicht so sehr, dass sie das nutzen, weil sie sagen ja dann vielleicht auch, okay, ich fahre ein Auto von der und der Marke oder ich fahre ein Fahrrad von der und der Marke, das ist dann die Marke. Das Problem ist, dass zunehmend mehr Daten von den Konzernen gesammelt werden.
Ja, Stichwort Daten, da hält sich ja auch dieser Irrglaube, mir doch egal, ob die Daten haben, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber das geht ja viel weiter. Wieso sind die Daten für die großen Unternehmen so wichtig und was kümmert uns das?
Es gibt da eine Aussage, die heißt, in dem Moment, wo du nichts für das Produkt bezahlst, bist du das Produkt. Und das ist eine absolute Kernaussage. Das heißt, wir bezahlen nicht für Social Media. Das heißt, wir sind das Produkt und wenn wir das Produkt sind, ist die Frage, was haben wir anzubieten? Wir haben eine politische Stimme anzubieten, wir haben eine Meinungsbildung anzubieten, wir haben Konsumgüter, die wir dann wieder kaufen sollen, / wollen. Und das Ganze wird natürlich kommerziell genutzt, um dann hinterher zum Beispiel daraus zu generieren, dieser Person schlage ich jetzt eine Reise nach ABC vor. Das wird dann proaktiv gemacht. Das heißt, sie suchen keine Reise, sondern ihr Computer geht dann in den Modus und sagt, ich schlage Ihnen das jetzt vor, tut Ihnen bestimmt gut. Und dann ist das fatal, weil dadurch, dass Ihre ganzen Nutzerinformationen vorliegen, sind diese Vorschläge auch sehr passend. Das heißt, sie erhöhen den Lebenskomfort. Und dann passiert so ein Seiteneffekt, je mehr Sie dann darauf vertrauen, dass die KI Ihnen etwas vorschlägt, was Ihnen gut tut, desto mehr sind Sie auch gewillt, der KI wieder zu glauben. Und wenn die KI Ihnen dann sagt, Sie müssen jetzt folgende politische Partei wählen, weil das gut für Sie ist, dann müssen Sie nicht noch Parteiprogramme lesen und sich informiert halten, sondern dann können Sie das einfach glauben. Und weil Sie ja vorher schon ganz viel geglaubt haben, glauben Sie das einfach auch.
Bei dieser Beeinflussung, die Sie beschreiben, und dem unfassbar rasanten technologischen Fortschritt, klingt das ja nach einer Zukunft wie in einem Science-Fiction-Film, in der die künstliche Intelligenz übernommen hat. Mal ganz realistisch, übernimmt die KI irgendwann?
Nee, KI übernimmt nicht. Da bin ich mir sehr sicher. Aus der Perspektive der Ethik reden wir über Utopie oder Dystopie. Und die gehen immer Hand in Hand. Das heißt, es gibt einen Teil der Menschen, die sagen, alles wird eine Katastrophe, die KI übernimmt, die Menschen haben keine Rolle mehr. Und die anderen sagen, KI wird so super, dass wir danach im Paradies leben und alle nicht mehr arbeiten müssen, weil wir haben ja die KI. Das wird in dieser Form nicht passieren. Google Research hat vor einiger Zeit gerade, also vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein Papier rausgegeben, wo sie 6 Stufen der künstlichen Intelligenz beschreiben. Und das startet bei Stufe 0, keine KI, und geht dann Stufe 1, wir arbeiten mit etwas, von dem wir glauben, dass es KI ist. Stufe 2, wir arbeiten mit Dingen, die schon autonom lernen können. Das ist eigentlich immer der Kernaspekt. Wir sind nach dieser 6er-Hierarchie momentan auf Level 2, ganz knapp und noch nicht wirklich. Das bedeutet aber, die KI, die Hand in Hand mit dem Menschen arbeitet, die ist jetzt momentan einfach noch nicht da. Es ist nach wie vor eine Maschine, die bedient wird und die angeschaltet und ausgeschaltet wird.
Aber eine Maschine, die uns, ohne dass wir ständig nachdenken, manipuliert doch irgendwie. Denken wir mal positiv. Wie sehe aus den Augen von Alke Martens eine perfekte Welt in 100 Jahren aus, in der auch KI einen Platz hat?
Eine perfekte Welt in 100 Jahren hätte eine perfekte Wissensbasis in einer KI. Perfekt würde bedeuten, kein Bias drin, keine Stereotype drin. Und eine solche KI, die idealerweise ressourcenschonend auf umweltfreundlichen Systemen läuft, hilft Menschen, gesellschaftliche Biases so weiterzuentwickeln, dass es zum Beispiel keine Kriege gibt, weil alle Informationen offen liegen für alle Menschen, in einer Art und Weise, dass Menschen diese Informationen nutzen können, um differenzierte Entscheidungen zu treffen.
Sagt Alke Martens, Professorin für praktische Informatik über künstliche Intelligenz in unserer Gesellschaft. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wer erinnert sich nicht an die eigene Schulzeit? Mal Hand aufs Herz. Hausaufgaben, Vorträge, da haben wir doch wohl alle schon mal hier und da getrickst, um diese lästigen Aufgaben möglichst fix zu erledigen. Dass Kinder und Jugendliche da heute auch künstliche Intelligenz nutzen, ist also kaum verwunderlich. Sie hören die Kunstkarten zum Thema Jetzt ist Zukunft mit KI Leben lernen. Wenn Philipp Meyer, Lehrer in Lage, an seinen Vorbereitungen sitzt, umgeben von Papierstapeln und Büchern, hat er die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz immer im Hinterkopf.
Es ist die Lebenswirklichkeit der jungen Menschen. Ne? Sie haben dieses Tool, sie haben die Möglichkeiten, sich gewisse Sachen einfacher zu machen. Das machen sie auch, mit gutem Recht.
Denn eins ist klar, sagt der 38-Jährige, so wie Handy und Computer wird auch KI nicht einfach wieder verschwinden. Philipp Meyer unterrichtet Englisch und Wirtschaft am Recknitz Campus in Lage. Hier gibt es sogar eine Arbeitsgemeinschaft, in der sich Lehrerinnen und Lehrer mit den Möglichkeiten und Risiken künstlicher Intelligenz beschäftigen.
Dieses KI-Team hat sich erstmal damit beschäftigt, welche Fortbildungsbedarfe es überhaupt gibt. Und das reicht wirklich von, wie funktioniert überhaupt KI? Wie kann man KI benutzen? Welche Tools gibt es da? Bis hin zu, wie kann ich einen Prompt mit einer KI erstellen, die dann beispielsweise ein Interview im Englisch-Leistungskurs mit einer wichtigen Persönlichkeit aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg führt.
KI als Lernhelferin. Das funktioniert im Englischunterricht sehr gut. Zum Beispiel, wenn Schülerinnen und Schüler mit ihrer Hilfe selbstgeschriebene Kurzgeschichten noch besser machen können.
Weil wir daraus so eine Art Literaturkalender gemacht haben, habe ich dann gesagt, wir wollen das veröffentlichen. Jetzt nehmt mal KI, gebt euren Text ein und dann füttert man die KI mit Prompts wie versuche das Ganze auf ein höheres sprachliches Niveau zu bringen, versuche mehr Adjektive zu benutzen. Und da haben sie dann gestaunt, wie gut eigentlich KI auf ihren Prompt eingeht und ihre Texte dann so frisiert, dass es sehr gutes literarisches Niveau hat.
Zum Umgang mit künstlicher Intelligenz bietet auch das Bildungsministerium des Landes Fortbildungen an. Zum Beispiel mit Ines Sura, Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Greifswald.
Das Problem ist grundsätzlich die Nachhaltigkeit solcher Formate. Ja, also es bringt eigentlich nicht so viel, wenn ich Ihnen heute beibringe, wie das KI-Tool XY funktioniert. Weil nächste Woche wird es wahrscheinlich schon wieder ein anderes geben. Sie brauchen halt ein grundlegendes Verständnis davon, wie sich die Medienwelt in diesem Bereich weiterentwickelt und wie man sich sowas selbst aneignen kann.
Die Expertin für Medienbildung rät Lehrkräften, KI-Tools gemeinsam auszuprobieren, um herauszufinden, wie gut sie sind und was sie den Menschen vor dem Bildschirm geben können. Maschinen als Lernhelfer, das gab es auch früher, sagt Ines Sura. Sie vergleicht den Siegeszug der KI mit der Einführung des Taschenrechners.
Da haben auch alle gesagt, oh nein, jetzt können die Kinder nie wieder rechnen. Ja, 1+1 wird sie für immer überfordern, weil sie ja immer die Probleme an diese Maschine abgeben. Aber es ist gar nicht eingetreten. Sie lernen immer noch die Grundrechenarten und sie können mit dem Ergebnis auch nicht weiterarbeiten, wenn sie nicht die Kompetenzen haben, die davor erforderlich sind. Und so können sie sich auch nicht mit einem Large Language Model unterhalten, wenn sie keine Sprachkompetenzen haben.
Digitale Medien hätten das Lernen selten verbessert, aber in jedem Falle verändert. Auf die Aufgabenstellung kommt es an.
Böse Zungen behaupten ja, dass Aufgaben, die eine KI beantworten kann, die waren auch schon, bevor es KI gab, nicht besonders lernförderlich. Man müsste eigentlich eher dazu übergehen, dass die Kinder und Jugendlichen eben komplexe Probleme analysieren, dass das auch Herausforderungen sind, die sich die Schülerinnen selber stellen, ergo dann auch für sie selbst interessant sind.
Auch Lehrerinnen und Lehrer kann künstliche Intelligenz unterstützen. Philipp Meyer vom Recknitz Campus in Lage lässt hier und da schon mal den Rotstift liegen. Die KI korrigiert Schülerarbeiten.
Alles macht die KI noch nicht richtig und da muss auf jeden Fall immer noch der korrigierende Blick des Lehrers bzw. der Lehrerin aufgeworfen werden.
Was KI Schulen in Zukunft bringt, das wissen wir nicht genau. Philipp Meyer hofft, dass sie ihm Zeit einspart, die er dann hat, um sich noch individueller um einzelne Schülerinnen und Schüler kümmern zu können. Ob etwas mit künstlicher Intelligenz kreiert wurde, das lässt sich manchmal gar nicht so einfach sagen. Auch hier im Kunstkarten auf NDR1 Radio MV nicht. Denn ich bin Ihnen ja noch eine Auflösung schuldig. Zu Beginn dieser Sendung hatte ich ja angekündigt, dass wir eine der Moderationen dieser Sendung mit KI erzeugt haben. Konnten Sie das raushören? Es war die folgende über KI im Job einer Illustratorin. Sie hören den Kunstkarten auf NDR1 Radio MV. Kann eine KI ein Kinderbuch schreiben und vor allem illustrieren? So, ich drehe das mal leiser. Hier mal meine Stimme im Original darüber gesprochen zum Vergleich. Man soll ja nicht über sich selbst urteilen. Wie gut diese Imitation also ist, das können Sie selbst entscheiden. Und ganz passend zur Sendung kam eben noch diese Meldung aus der Redaktion des NDR-Medienmagazins ZAP. Russland hat offenbar westliche KI-Systeme infiltriert. 3,6 Millionen Propagandaartikel sind nun in den Ergebnissen etwa von ChatGPT enthalten und können nun entsprechend die Ausgaben des KI-Modells beeinflussen. Wenn Sie noch mehr erfahren wollen über künstliche Intelligenz und wie sie bereits jetzt genutzt wird, dann empfehle ich Ihnen die aktuelle Ausgabe unseres Podcasts MV im Fokus. Die trägt den Titel KI, Gefahr oder Hilfe für Jobs in Mecklenburg-Vorpommern und ist zu hören in der NDR-MV-App, auf ndr.de/mv, in der ARD-Audiothek und fast überall, wo es Podcasts gibt. Den Kunstkarten können Sie im linearen Radioprogramm hören, immer sonntags 19 Uhr bei NDR1 Radio MV. Ich bin Ramon Gewin, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Der Kunstkarten bei NDR1 Radio MV. ARD